gegeneinander, die Spieler. Herzen nach Jubel.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen. Er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei uns.
Die Polizei fordert Sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir
26... Polizeibeamte mussten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der das ermöglicht.
An sich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Der steht nicht im Abseits! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal!
Attention, c'est la danse du coup de boule.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à droite.
Coup de boule, coup de boule.
Coup de boule à gauche.
Allez les bleus, allez.
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé.
Coup de boule, Zidane
il a frappé. Coup de boule, die Melodie fürs Glück ins Glück verheißt uns. Es ist wieder Kopfstoßzeit. Kopfstoß FM, das Fußballradio von Fans für Fans. Ja, nicht nur am Sonntagnachmittag hier auf Radio Korax 95,9, sondern wenn Sie es denn möchten, auch im Internet unter kopfstoß.fm gibt es diese Sendung und noch eine ganze Menge mehr zum An- und Nachhören im Stream bzw. Podcast. Ja, hier ist Kopfstoß FM und wir haben wieder eine Sendung voller Themen, die sich um Fußball-Fanszenen und ja eine Menge drumherum drehen werden. Wir werden nämlich die Kampagne Fußballfans beobachten, die Polizei beobachten, in den Fokus rücken heute und haben dazu ein Gespräch mit Amnesty International geführt. Was das beides miteinander zu tun haben kann, werden wir bald erfahren und wir schauen natürlich nach Halle. Wir senden ja hier auch aus Halle. Wir schauen nach Halle, dort gab es ein Theaterstück, das ziemlich für Diskussionen gesorgt hat und zwar hat es nämlich die Ultras zum Thema. Und diese spielen sich selbst. Das Ganze steht für sich eigentlich, soll auch für sich stehen. Ja, und was es da so drüber zu diskutieren geht, das werden wir nachher sehen. Hier ist Kopfstoß FM. Viel Spaß.
Im Dezember 2008 wurde eine Prügelattacke eines Polizisten auf Video dokumentiert und über YouTube verbreitet. Ein Polizist hatte nach dem Spiel Tennis Borussia Berlin gegen den BFC Dynamo Berlin einen Fan verprügelt. Rund 9 Monate später, also am 12. September 2009, zeigt ein Amateurvideo auf dem vorgenannten Internetportal einen Vorfall am Potsdamer Platz in Berlin, wie zwei Polizisten Teilnehmer einer Demonstration gegen Vorratsdatenspeicherung verprügeln. Eine Alltagserfahrung, insbesondere im Kontext von Fußballspielen, behaupten nicht wenige Fußballfans. Deren Nachweisbarkeit scheitere vor allem daran, dass Video- und Filmaufnahmen von beteiligten Zeuginnen und Zeugen durch die Polizei im Rahmen ihres jeweiligen Einsatzes weitestgehend verhindert werden. Sobald Polizei beobachtet, dass sie gefilmt werden, würden Handys konfisziert oder aber meistens müssten die gemachten Aufnahmen in deren Anwesenheit gelöscht werden. Zudem würden Polizeibeamte der Aufforderung von Fans, sich per Dienstnummer zu identifizieren, wozu sie übrigens gesetzlich verpflichtet sind, in der Praxis nicht nachkommen. Umgekehrt behaupten Polizeibeamte, insbesondere in Berlin, laut der Deutschen Polizeigewerkschaft, dass sie häufiger aggressiver und rücksichtsloser Gewalt von Teilgruppen der Zivilbevölkerung ausgesetzt seien. Um verwertbare Aussagen zu gewinnen, hat der Kriminologe Professor Christian Pfeiffer eine systematische Untersuchung zur Gewalt gegen Polizeibeamten in Deutschland initiiert, die ab Mitte Oktober 200.000 Polizisten dazu online befragt werden sollen. Eine systematische Untersuchung der Polizeigewalt gegen die Zivilbevölkerung steht dagegen noch aus. Dabei fordert Amnesty International die deutschen Behörden auf Länder- und Bundesebene seit 1995, also genau genommen seit nunmehr 14 Jahren dazu auf. In regelmäßiger und einheitlicher Form umfassende Statistiken über Misshandlungsbeschwerden und nachfolgender Straf- und Disziplinierungsverfahren gegen Polizeibeamte zu führen und auch öffentlich zugänglich zu machen. Wir haben mit Falk Menzner, dem Sprecher der Sektions-Co-Gruppe Polizei von Amnesty International, gesprochen. Hier ist das aufgezeichnete Interview.
Können Sie kurz beschreiben, welche Aufgaben die Sektionsgruppe innerhalb von Amnesty International wahrnimmt? Die Sektionsgruppe Polizei.
Ja, die Amnesty-Koordinationsgruppe Polizei versucht, einen Überblick darüber zu bekommen, in welchem Ausmaß es in Deutschland rechtswidrige Polizeigewalt gibt. Und wir wollen nicht nur das Ausmaß wissen, wir wollen natürlich auch wissen, welche Ursachen es eventuell geben könnte, wer betroffen ist und wie diese rechtswidrige Polizeigewalt dann auch aussieht. Das ist eine der Aufgaben. Die andere Aufgabe ist, dass wir Lösungsvorschläge erarbeiten wollen, um zukünftig rechtswidrige Polizeigewalt zu minimieren. Das heißt, wir versuchen Forderungen zu formulieren, die dazu beitragen können, dass eben Polizei weniger zuschlägt. Und wir versuchen diese Forderungen an die Politik, aber auch an die Polizei heranzutragen. Das heißt also, wir sind nicht voll auf Konfrontation aus, sondern so eine Art kritische Kooperation wäre für uns wichtig.
Mhm. Jetzt muss ich dazu mal Folgendes fragen. Der Durchschnittsbürger und die Durchschnittsbürgerin in Deutschland würde vermutlich jetzt sagen, kann ich mir kaum vorstellen, dass wir international, insbesondere außerhalb von Europa, in anderen Ländern, ich nenne jetzt einfach mal Mexiko, ich nenne mal Afghanistan, dass der sich da für das Weltgeschehen sehr interessiert, weiß sehr wohl, welche Probleme es mit Korruption von Polizeibeamten oder was auch immer gibt. In Deutschland begegnet der Durchschnittsbürger und die Durchschnittsbürgerin dem Verkehrsbeamten. Der ist vielleicht mal ein bisschen schlecht gelaunt, aber neigt ja wohl weniger zu Gewaltübergriffen. Dann haben wir auch über die Medien seit Jahrzehnten solche Sendungen, Sendeformate wie Tatort. Da erscheint der Kriminalbeamte ja fast wie so eine Art Priester, also der die Moral für sich gepachtet hat. Sprich, wie weit kann man Polizeigewalt als wirklich ernstzunehmendes Problem in Deutschland verstehen?
Ja, also wenn ich mal gleich auf den Tatortkommissar zu sprechen komme, ja. Derjenige, der weiß, was Polizei darf und was Polizei nicht darf, der dreht sich der Magen um, wenn er Tatortkommissare-Filme sieht, weil dort ungefähr alles falsch gemacht wird, was man falsch machen kann. Jeder Bürger denkt, wenn die Polizei kommt, er muss dann antworten. Er muss natürlich nicht antworten. Das ist immer nur so als kleiner Hinweis. Und da haben wir dann auch schon das Thema Belehrungspflichten. Ja, also ein Polizist hat, bevor er jemanden fragt, ihn zu belehren. Darüber aber aussagen muss oder aber nicht aussagen muss. Und wie weit er aussagen muss und welche Rechte er hat. Das passiert bei Tatortfilmen nie. Mhm. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Wenn sie festgenommen worden sind und werden in eine Polizeizelle gebracht, dann ist es schon wichtig für sie zu wissen, was für Rechte habe ich. Muss ich antworten, muss ich nicht antworten, welche Konsequenzen hat das? Darf ich einen Anwalt fragen? Kann ich mir einen Arzt holen? Darf ich meine Angehörigen benachrichtigen? Und diese ganzen Belehrungspflichten zum Beispiel sind leider gesetzlich nicht so normiert, wie wir uns das vorstellen. So dass zum einen, zum anderen, wenn man die Medien aufmerksam liest, und wir machen das, dann stellt man immer wieder fest, dass Berichte vorhanden sind, die darüber berichten, dass Polizeibeamte verurteilt worden sind, weil sie bei der Festnahme geschlagen haben, weil sie beleidigt haben, in der Regel aber einfach, weil sie einfach zugeschlagen haben. Und das sind ganz normale Fälle. Also sie machen eine Identitätsüberprüfung, der Betroffene kommt nicht schnell genug mit dem Personalausweis rüber oder wir wissen, warum er sich ausweisen soll. Schon gibt es eine verbale Auseinandersetzung, der Polizist hat nicht die Geduld, fängt dann an, denjenigen anzufassen, um ihn zu durchsuchen, um den Ausweis zu finden. Der andere wehrt sich und schon haben sie eine Rangelei. Und da könnte Polizei, so meinen wir jedenfalls, sensibler umgehen, geduldiger umgehen und man könnte dann solche Situationen vermeiden. Betroffen sind meistens Menschen mit einer geringen Beschwerdemacht. Meistens sind Menschen betroffen, die Ausländer sind, Migrationshintergrund haben. Und wir meinen eben schon, wenn man jetzt schaut, wie oft solche Berichte da sind, dass es eine ganze Menge sind. Es gibt übrigens diverse kleine Anfragen an Landtagen, an Landesregierungen, die gefragt worden sind, in welchem Ausmaß denn bei ihnen Körperverletzungsdelikte registriert sind. Und wir haben festgestellt, dass fast in jedem Bundesland im Jahr ca. 300 Fälle von, ja 300 nicht Anklagen, sondern 300 Ermittlungsverfahren eingeleitet werden gegen Polizeibeamte, die sich viel verhalten haben.
Jetzt fordern Sie ja Amnesty International, seit Jahren nachhaltig verlässliches statistisches Zahlenmaterial über Gewalthandlungen und Dienstpflichten verletzendes Verhalten. Wie sieht es denn praktisch aus? Gibt es solch verfügbares Material tatsächlich in Deutschland nicht oder wird das der Öffentlichkeit vorenthalten? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Nee, es gibt die Bundesländer machen es unterschiedlich. Die wenigsten Bundesländer sammeln das konzentriert, so dass sie auf Anfrage dann auch Auskunft geben können. Das können sie in der Regel nicht. In den Ländern, in denen es jetzt parlamentarische Anfragen gegeben hat, haben die Bundesländer versucht, das zusammenzusammeln, indem sie ihre einzelnen Behörden angefragt haben und gefragt haben, was habt ihr? So, wenn wir jetzt sehen, dass wir 300 Fälle pro Bundesland ungefähr haben, wenn Sie das bei 16 Bundesländern hochrechnen, dann sind das ungefähr 4000 Fälle im Jahr. Mit einer ganz, ganz, ganz geringen Verurteilungsrate, dann kann man auf jeden Fall nicht mehr vom Einzelfall sprechen. Zum 1.1.2009 gibt es eine Änderung. Und zwar werden jetzt alle Fälle von Amtsdelikte, also Körperverletzungsdelikte im Amt, aber auch Beleidigungsdelikte, Nötigung, alles, was so dazugehören kann, statistisch erfasst. Und zwar bei den Staatsanwaltschaften, so dass wir am Ende dieses Jahres das erste Mal einen Überblick darüber haben werden, in welchem Umfang Verfahren eingeleitet worden sind. Und wir hoffen auch, dass wir dann natürlich irgendwann wissen, mit welchem Ausgang diese Verfahren beendet worden sind.
Aber sind nicht eigentlich, oder ist der Staat nicht eigentlich verpflichtet, diese Statistiken an sich zu erfassen? Denn ich habe aus einem Ihrer Berichte vom April 2009 gelesen, dass Sie darauf hinweisen, dass der UN-Menschenrechtsausschuss, aber auch das Europäische Komitee eigentlich solches statistisches Datenmaterial, was Fehlverhalten der Polizei angeht, in Deutschland anmahnt.
Ja gut, das sind internationale Konventionen und Normen und UN und Europarat mahnen das immer wieder an, aber was wollen Sie machen, wenn der Staat das nicht umsetzt? Und gerade im Hinblick auf die Statistik, also um die Frage, in welchem Ausmaß haben wir denn eigentlich Polizeigewalt, hat es ja ein langes Ringen gegeben und dass wir jetzt ab 1.1.2009 eine statistische Erfassung haben, ist ja letztlich dann auch das Ergebnis des Drängens der UN, des Europarates und auch von Amnesty International.
Wo findet denn, gehen wir mal auf die Polizeigewalt nochmal konkret ein, wo findet denn Polizeigewalt Ihrer Erfahrung nach hauptsächlich statt im öffentlichen Raum? Sie hatten vorhin schon mal angesprochen, bei Festnahmen gibt es so spezifische Lagen, sage ich jetzt mal, wo man tendenziell eher damit rechnen kann, dass da ein Bereich ist, wo Polizei eher dazu neigt.
Nee, das kann man eigentlich fast gar nicht sagen. Also das kann die ganz normale Verkehrskontrolle sein, das kann eine Kontrolle von der Disco sein, das kann Hausfriedensbruch sein, Hausfriedensbruch sage ich schon, das können Familienstreitigkeiten sein, wo Polizei eingesetzt wird. Also es kann im Grunde genommen bei jedem polizeilichen Einsatz passieren, dass die Situation eskaliert und die Polizei dann eben einfach nicht angemessen reagiert. Was wir verstärkt feststellen ist, dass wir auch rechtswidrige Polizeigewalt bei Demonstrationen haben. Mhm. Und zwar intensiv, wenn Sie jetzt an Heiligen Damm denken. Und letztlich auch bei Fußballspielen. Da kriegen wir immer wieder Meldungen, dass die Polizei einfach zugeschlagen hat, ohne dass es dafür einen Grund gegeben hat.
Wo wir ja schon fast beim Thema wären. Was sind denn das für Straftaten und Dienstvergehen im Amt? Können Sie da genauer sagen, was es da geht?
Naja, die Masse, sag ich mal, die wir haben, sind natürlich Körperverletzungsdelikte im Amt. Nicht? Wenn der Polizist mit dem Knüppel zuschlägt, obwohl es dafür keine Veranlassung gibt, dann ist das ein Körperverletzungsdelikt.
Ja.
Aber es ist auch die Beleidigung. Ne? Wenn ich also zu einem Schwarzafrikaner sage, du Neger, verpiss dich, dann ist das eine Beleidigung, dann ist das rassistisch und das muss geahndet werden, gar keine Frage.
Das Fehlverhalten der Polizei wird vornehmlich insbesondere über die Medien, als moralisches Defizit einzelner Polizeibeamten angesehen. Dieser Ansatz, der übrigens in der sozialwissenschaftlichen Sprache, glaube ich, als schwarze Schafe-Theorie bezeichnet wird, trifft das so in der Praxis zu? Wie ist da Ihre Einschätzung? Wer ist denn hauptsächlich der sogenannte Täterkreis der Polizei, die zu Fehlverhalten neigt?
Also diese schwarze Schaf-Theorie wird ja vor allen Dingen auch von den Polizeigewerkschaften immer wieder angeführt, die damit einfach kundtun wollen, dass sie hier kein strukturelles Problem haben. Ich meine, dass es widerlegt ist durch die vielen Anfragen, die wir an die Landtage gestellt worden sind, die wir zum Teil auch gestellt haben und bei denen wir eben zum Ergebnis bekommen haben, dass wir doch eine enorme Anzahl von Ermittlungsverfahren haben. Ich glaube, in Berlin sind es im Durchschnitt 700 bis 800 Verfahren bei 2 oder 3 Verurteilungen im Jahr. Und ich finde, das ist schon eine ganz erkleckliche Zahl. Und ich finde, dass diese Zahl alleine das rechtfertigt, dass Berlin zum Beispiel sagt, so diesem Problem gehen wir jetzt mal auf den Grund und gucken mal nach, was der Sache ist.
Was heißt denn strukturelles Problem, Herr Menzner? Sie erwähnten gerade strukturelles Problem.
Ich will Ihnen mal ein Beispiel sagen. Ja. Wir haben im letzten Jahr im Dezember ein Fußballspiel in Berlin gehabt. Dann gab es danach einen Videofilm auf YouTube.
Ja.
Und da konnten Sie erkennen, wie ein Polizeibeamter, umringt von mehreren anderen Polizeibeamten, mit Videokamera, einen Bürger mitten ins Gesicht schlug. So, da passierte nichts. Also normalerweise hätten ja die anderen Polizeibeamten nun diesen einen Polizisten anzeigen müssen. Das Videomaterial war da, das hätte man als Beweismittel nehmen können. Es passierte gar nichts.
Ja.
Erst als das öffentlich wurde, sind Strafverfahren eingeleitet worden. Nicht nur gegen den, der geschlagen hat, sondern auch natürlich gegen die anderen Polizisten, die nichts getan haben. Derjenige, der geschlagen hat, war Einsatzhundertschaftsführer einer Berliner Einsatzhundertschaft. Nun frage ich Sie, wenn der Hundertschaftsführer einer Einsatzhundertschaft einfach mal locker losgeht und jemanden ins Gesicht schlägt, wie wird der denn da eine Einsatzhundertschaft ausbilden? Wie wird der denn auf Leute zugehen, die sich viel verhalten? Wie wird der denn mit Beschwerden von Bürgern umgehen, die sich darüber beschweren? So, und da sehen Sie, das ist ein strukturelles Problem. Ne? Wenn dann also schon das Führungspersonal nicht in der Lage ist, sich gesetzlich einwandfrei zu verhalten, wie sollen die dann darauf achten und Wert darauf legen, dass ihre nachgeordneten Mitarbeiter sich einwandfrei benehmen? Und das ist ein strukturelles Problem.
Verstehe. Jetzt stellt sich natürlich, wenn wir von strukturellen Problemen reden, immer die Frage nach Kontrollmechanismen, nach Kontrollinstitutionen. Anders als in Deutschland, unseres Wissens, gibt es verschiedene Institutionen in anderen Ländern in Europa, die sich mit Polizeigewalt und Bürgerbeschwerden beschäftigen. In England zum Beispiel, die Audit Commission hat die Aufgabe, polizeiliches Verhalten zu sichten und zu dokumentieren. Es gibt Menschenrechtsgremien in einer Reihe von Staaten, zum Beispiel den Menschenrechtsbeirat in Österreich, den Police Ombudsman in Nordirland, um einige zu nennen. Wie sieht es mit einem solchen Kontrollgremium auf Landesebene in Deutschland aus?
Ja, wir haben in Deutschland so ein Kontrollgremium nicht. Wir hatten es eins mal gehabt in der Zeit von 1998 bis 2001. Das war die Hamburger Polizeikommission, die dann, nachdem Schill Innenminister geworden ist, sofort aufgelöst wurde. Und seitdem gibt es eine solche Kontrollinstitution eigentlich nicht mehr. In Sachsen-Anhalt wird es ja jetzt ab 1.9.2009 eine zentrale Beschwerdestelle für Polizei geben. Das soll ein zentrales Beschwerdemanagement sein, wo dann eben Beschwerden systematischer bearbeitet werden, man auch nach Ursachen guckt. Aber diese Beschwerdestelle wird unterhalb der Schwelle von strafrechtlicher Relevanz tätig werden. Das heißt also, auch da wird man nicht unabhängig drauf gucken. Ja, das ist bedauerlich. Wir versuchen durch Gespräche mit Landtagsabgeordneten, durch Gespräche mit Polizeiführern, vor allen Dingen auch mit Abgeordneten immer wieder darauf zu drängen, dass solche Kommissionen eingerichtet werden.
Halten Sie, was sind Ihrer Meinung nach die Gründe, warum man sich in Deutschland damit schwer tut oder, ich sag mal ein bisschen provokatorisch, schwer tun will?
Nö, die tun sich gar nicht schwer. Also wenn Sie mit den Parlamentariern ganz offen reden, also unter 4 Augen reden oder unter 6 Augen reden, dann sagen die alles, sie haben recht, wir brauchen so eine Polizeikommission. Ich sag mal, wenn man in Berlin 700 bis 800 solche Fälle hat, natürlich, wer will denn sagen, wir brauchen so eine Kommission nicht? Na klar brauchen wir so eine Kommission. Das Problem sind die Polizeigewerkschaften. Die Polizeigewerkschaften wollen nicht, dass Polizei sich kontrollieren lässt. Die Polizei ist im hohen Maße organisiert in den Gewerkschaften. Es gibt, glaube ich, einen Organisationsgrad von bestimmt 80%. Und welcher Politiker will sich mit den Polizeigewerkschaften anlegen? Die Gewerkschaften haben eine hohe Medienmacht. Und wir haben es in Hamburg gesehen, sobald man sich dann für Kontrolle gegen Polizei einsetzt oder für Kontrollinstitutionen, die Polizei eben kontrollieren, einsetzt, kommen sofort die Gewerkschaften und sagen, nee, das brauchen wir nicht und es gibt keine einzige Berufsorganisation, die sie kontrollieren lassen muss und warum wieder die Polizei? Und das Risiko einer solchen Diskussion geht kein Politiker ein. Also für die SPD hat mir ein Parlamentarier gesagt, ist das Debakel damals um die Hamburger Polizeikommission noch heute ein Albtraum.
Tja, deswegen gibt es die Initiative Fußballfans beobachten Polizei, weil der Staat es offenbar nicht schafft, da eine Kontrollstelle institutionalisiert einzurichten.
Aber das ist eigentlich auch ein Thema, was ja immer wieder Aktualität sorgt oder aktuell ist. Und ist eigentlich auch so ein bisschen so eine Leerstelle, die er da ausfüllt, finde ich, weil es ist durchaus so, dass ich mir denke, dass es ja Bedarf dafür gibt, dass jemand auch mal schaut, was denn die Ordnungsmacht ja so macht, ob die sich denn wirklich an alle ja, Regeln hält. Dass das nicht passiert, ist klar, das weiß man als Fußballfan, zumindest, dass es nicht immer passiert und dass es da fiese Ausnahmen gibt. Habt ihr eigentlich einen starken Zulauf oder gibt es da viele Leute, die da irgendwie sagen, hey, super Sache, mache ich mit?
Also der Zulauf ist schon sehr groß. Ihr habt es ja selber mitbekommen, der Zulauf hier bei unserer ersten Schulung, als wir, sagen wir mal, die erste Schulung hatten, wo wir die Korrespondenten und Korrespondentinnen, sprich Fans, ausgebildet haben, den gibt es sehr wohl. Problem bei der Aktion Fußballfans beobachten Polizei, wenn denn dann im organisatorischen, logistischen Bereich, dass zum Beispiel Rechtsanwälte mitzuschicken, je nach Größenordnungen der Fangruppierungen ein bisschen schwierig ist, das dann auch gut dokumentieren zu können. Das ist schon ein Unterschied, ob man beispielsweise das in Babelsberg oder bei einem Viert- oder Fünftligisten macht oder ob man das beim HSV oder bei Schalke 04 macht.
Im Übrigen finde ich die Vorgehensweise, gerade im Fußballsport auf solche Fanrechte zu pochen und da so eine unabhängige Kontrollinstanz zu schaffen, eine ganz gute Idee, weil es ja schon jahrelang gang und gäbe ist, dass von anderer Seite, also sprich von Repressionsseite, von Polizeiseite aus, an Fußballfans sozusagen geübt wird, wie man mit politisch dissidenten Personen oder Gruppierungen umgeht. Mir kommen da immer die Sache mit den Meldeauflagen von bei irgendwelchen Spielen, dass sich dann irgendwie ein paar Jahre später dann im politischen Bereich, dass irgendwie Aktivisten nicht mehr auf Demos gehen konnten, ohne sich im örtlichen Polizeirevier zu melden und so weiter in den Sinn. Dass man jetzt sozusagen den Spieß umdreht und gerade diesen öffentlichkeitswirksamen Sport, Fußball, der ja gesellschaftlich einfach total verankert ist, dass man den jetzt sozusagen nutzt, um eben auf gewisse grundsätzliche Missstände innerhalb von Polizeiarbeit und so weiter zu reden und das öffentlich zu machen. So.
Gibt es denn auch schon von Polizei seit in Feedback. Du bist ja als Fanbeauftragter, stehst ja so ein bisschen immer nicht zwischen den Stühlen, aber du bist schon so eine Art Mediator oft. Also ich denke schon, dass oft auch Polizei zu dir kommt und dich befragt wegen, ja, wie denn die Gruppe jetzt gerade agiert oder so. Aber gab es von Polizeiseite an dich schon irgendwie ein Feedback?
Wir müssen wirklich in der Vergangenheit reden. Ich bin ja kein Fanbetreuer mehr. Also sagen wir mal so, im Sinne meiner damaligen Beschäftigung als Fanbetreuer und Sozialarbeiter durchaus, aber nicht explizit, nicht vor dem Hintergrund, dass die Polizei gesagt hätte, sie sind doch hier der Mann, der, was weiß ich, repräsentativ für diese Initiative steht. Die Polizei ist geflissentlich diese Initiative eher übergangen. Allerdings in zweierlei Hinsicht nicht. Der Polizeischutzbereichsleiter von Potsdam hat sich sehr positiv über die Aktion geäußert und umgekehrt stehen wir das zweite Mal hintereinander im Landesverfassungsschutzbericht des Landes Brandenburg als Aktion linksextremistischer Antifas. Also Reaktionen gibt es schon direkt auf die Initiative und die fallen sehr unterschiedlich aus.
Sehr interessant. Ich würde sagen, wir machen ein klein wenig musikalische Untermahnung, da wir schon eine Menge gesprochenes Wort hatten. Super Punk haben ein wunderschönes Lied geschrieben mit dem noch schöneren Titel Ich trinke.
Ich ging in eine Kneipe und ich sagte leise, ich will keinen Ärger, ich lebe mein Leben nur auf meine Weise. Umgebung kommt mir vor wie in Technicolor, wenn ich trinke. Glaub mir oder nicht, hier ist Las Vegas für mich, wenn ich trinke. Ein glitzernder Preis und ein neuer Beweis, wenn ich trinke. Und ich durchschaue, was ich will und ich genieße es still. Und man lächelt mich an, ich fühle mich wie ein Mann, wenn ich trinke. Ich hab ein hübsches Gesicht und es wird friedlich um mich, wenn ich trinke. Vielleicht macht es hässlich, doch ich ärgere mich nicht, wenn ich trinke. Vielleicht nur Einbildung, ich spür Befriedigung, wenn ich trinke.
Und ich fühl mich als Mann, weil mir keiner was kann.
Und ich bin bereit für Zärtlichkeit, wenn ich trinke. Veracht mich, aber glaube mir, ich lieb das Leben, das ich fühle, wenn ich trinke. Wenn ich trinke. Träume werden nicht real, doch ich probier's nochmal, ja, ich trinke. Ich bin mir selbst genug, ein neuer Versuch, oh, ich trinke. Ein kühles Getränk, ein Gottes Geschenk, ja, ich trinke. Und ich bin bereit für Sinnlichkeit und ich leg mich kurz hin. Es ist nicht so schlimm, ja, ich trinke. Veracht mich, aber glaube mir, ich lieb das Leben, das ich führe, wenn ich trinke. Ja, ich trinke. Von Super Punk war das. Ja, ich trinke. Einen Grund zum Trinken hatten bestimmt auch einige Leute, die eher auf Hochkultur stehen oder auf Kultur, sagen wir mal generell, und die sich in der letzten Woche ins Theater verirrt haben und dann ganz obskure Dinge irgendwie gehört haben. Wir sprechen über das Theaterstück Ultras. Und das in Halle am Thalia-Theater inszeniert wurde. Und wir sind sehr froh, dass wir am Telefon mit dem Regisseur sprechen können. Herzlich willkommen, Dirk Lauke.
Hallo, guten Tag.
Ja, das Stück hat ja nun für allerhand Wirbel gesorgt. So, die Hallenser Oberbürgermeisterin hat sich auf einmal gefordert, dass man sich davon distanziert. Und überhaupt ist auch eine Menge Presserummel um das Stück jetzt los. Hattest du damit gerechnet vor der Inszenierung?
Also die Ultras, die polarisieren ja so und so schon in der Kurve und so. Ich habe schon damit gerechnet, dass es positive und negative Resonanzen gibt. Und dass es aber so ein Skandal ist, dass man das Stück verbieten möchte, das hätte ich nicht gedacht, weil ich gedacht habe, eben bei dem bunten Punkt habe ich halt schon ein paar Gegenstimmen zu liefern. Also das ist im Stück mit drin.
Insbesondere für Gesprächsstoff haben natürlich auch Dinge gesorgt, die eigentlich ganz gut zeigen oder das darstellen, wie sich denn auch die Mitglieder der Gruppe Saalefront, also um die es sich handelt, also HFC-Fans, Ultras, dass die sich halt auch politisch, sagen wir mal, relativ rechts verorten und das auch zum Ausdruck kommt, so an so Sachen wie, dass Juden als Schimpfwort einfach mal missbraucht werden, so, und dass das auch auf der Bühne wohl passiert sein muss und gesagt wurde, ja, das ist halt eine Provokation. Denkst du, war es dein Anliegen, dass sie es so rüberbringen, ohne dass es irgendwie eines Kommentars irgendwie bedurft hätte, das irgendwie, das so unkommentiert stehen zu lassen? War das dein Anliegen?
Nee, also das ist ja falsch. Also das liegt ja alles am MZ-Artikel von Andreas Montag, der gesagt hat, dass es unkommentiert rüberkommt. Wir haben ja auf der Bühne einen Live-Moderator und einen Radiosprecher, der ist Fan vom ersten FC Magdeburg. Das heißt, Erzrivale und ich als Zecke, dem Aussehen nach Zecke und auch der Einstellung nach Zecke, hatte eigentlich keine Probleme mit zu den Ultras zu kommen, mich mit denen zu unterhalten, aber er durfte auf keinen Fall mit auf die Bühne. Das haben wir trotzdem durchgesetzt und der äußert auch permanent Kritik. Bei der Juden-Jena-Szene ist es so, dass die Jungs in keiner Weise Juden-Jena rufen und es sozusagen auch nicht verherrlichen, sondern sie sind mehr oder weniger im Kreuzverhör von dem Billy Steinhauer, dem Radiomoderator. Wir sagen, er sagt dann halt, ihr habt das doch gerufen. Und die sagen, ja, aber das ist erstmal ewig her. Außerdem ist es doch nicht als ein Schimpfwort gemeint oder nicht sozusagen politisch gemeint, sondern das ist eine normale Beleidigung, sagen die Jungs, wie jeder andere auch. Er sagt halt als Antwort, eine normale Beleidigung wäre ja auch Blödmann oder Arschloch. Und dann sagen die Jungs, das juckt doch aber keinen, bei Jude springen sie an. Das stimmt, die springen an. Es wurden ja auch keine Arschlöcher und Blödmänner vergast. Das sagt er. Und der sagt dann auch sowas, wenn dann fällt dann das von einem von den Ultras das Schlagwort. In der Speisekarte gibt's auch noch Zigeunerschnitzel und da kräht kein Hahn danach. Und dann flippt der Billy Steinhauer als Moderator aus und sagt, ja, wie bitte, was hat denn bitte ein Zigeunerschnitzel damit zu tun? Und so gesehen denke ich schon, dass es da auf jeden Fall Kritik gibt. Also am besten mal selber angucken, bevor man der Zeitung glaubt in dem Fall.
Gut, was die Zeitungen schreiben, ist die eine Geschichte. Ich als ehemaliger Fanbetreuer, der sehr viel mit Ultragruppierungen zu tun hatte, Dirk, würde trotzdem mal provokatorisch fragen, so ein bisschen aus der Sicht der Ultras, und zwar wie sie sich bundesweit versteht. Es gibt nämlich dieses bundesweite Selbstverständnis auf alle Fälle nicht. Dass ein Magdeburger Fan repräsentativ für, sei jetzt mal, wie das jetzt ein bisschen spitz gesagt hast, für aus der Sicht vielleicht der Saalefront für Zecken steht, glaube ich, kann man so nicht stehen lassen. Da gibt es andere. Ich denke, ganz kurz, ich wollte noch. Ja. Ein St. Pauli-Fan würde mit Sicherheit sich nicht auf die Bühne bitten lassen. Und gleichzeitig müsstest du dir den Vorwurf wahrscheinlich gefallen lassen, wenn hier Ultras sitzen würde aus allen möglichen Spektren, die sagen würden, die Gefahr in diesem Theaterstück liegt darin, dass diese Ultraszene so eine Art, also dieses Theaterstück scheinbar eine Ultraszene repräsentiert. Und ich denke, dass das mit Sicherheit nicht der Fall ist, dass die Saalefront maximal für sich selber spricht.
Ja, das stimmt ja auch. Das heißt, deswegen heißt es ja auch im Stück Ultras Halle. Also der Titel ist natürlich Ultras, aber die Gruppierung, die wir im Stück extra fiktional erfunden haben, um nicht Saalefront da sozusagen komplett auszuliefern, weil da gibt es auch Mitglieder, die nicht bei, also Teilnehmer im Stück, die nicht bei Saalefront sind. Also das ist der Martin, ich glaube, der ist im Studio. Er ist nicht eingeschrieben und dann ist noch jemand anders, noch bei einer anderen Ultras-Gruppierung. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, Ultras Halle zu nehmen und es ist deswegen eher repräsentativ für Ultras aus Halle, das stimmt. Das andere Ding war natürlich jetzt eben falsch verstanden. Also der Magdeburger Fan ist ein normaler Magdeburger Fan und er ist auch keine Zecke. Die Zecke bin ich, mit der sie sich eingelassen haben. Und das war von Anfang an klar. Das Problem war einfach, dass sie sich mit den Magdeburger nicht einlassen wollten. Und das haben sie dann auch noch mit Verknusen, also mit Augen zudrücken und so gemacht. Aber auf jeden Fall ist es so, ja, die Gruppierung Saalefront ist rechts belastet von dem, was die Anhängerschaft ausmacht. Also ich habe da ja ewig Gespräche geführt und jeden Tag Diskussionen. Und das ist so, dass die Einstellung der meisten Leute rechts sind. Es ist wirklich so, dass nicht alle, aber die meisten Leute und gängige Modewaren wie Thor Steiner oder Master Race oder so, die sieht man da total häufig. Natürlich ist es so, die biegen sich da hin und her. Im Stadion hat das nichts zu suchen. Also Politik halten sie da aus dem Stadion raus. Warum? So ähnlich wie im Stück auch vorkommt, weil es halt schlechtes Image gibt. Die haben nicht die Einsicht in dem Sinne, dass sie dann so sagen, ja, das stimmt, das ist rechter Mist, Thor Steiner und Master Race, das mögen wir nicht, sondern das ist eher so, dass sie Politik aus dem Stadion raushalten wollen und zu Hause ihren Fetz haben in der Hinsicht.
Wenn ich Theater sehe und Theaterregisseure sehe, oder dann erinnere ich mich so persönlich an meine kleinen Theatererfahrungen. Die waren immer so, dass ein Regisseur kurz vor der Premiere irgendwie die schlimmsten Wochen immer seines Lebens hat, oder die schlimmste Woche seines Lebens, wo man halt ja extrem aufgeregt ist vor der Premiere und vor der Uraufführung, bevor das Stück das erste Mal dem Publikum gezeigt wird. Ist es dir ähnlich gegangen, beziehungsweise was hattest denn du für ein Gefühl, bevor das das erste Mal auf die Bühne geht, nämlich die Ultras sich selber spielen zu lassen, so wie sie sind?
Na, ich wusste zum Beispiel nicht, inwieweit das Publikum mitgeht. Also es gibt da eine Szene, bin ich noch auf Sendung, bin ich noch da?
Natürlich.
Ja, okay, gut. Okay, jetzt war nämlich gerade das Rauschen weg. Es gibt zum Beispiel die eine Szene, wo einer der Ultras, der Vorsänger, der Capo, der Ultras Rocco, das Publikum animiert und das mitzuklatschen, alle die Hände hoch. Also er ist da nicht besonders sympathisch dabei, der trägt auch eine, sag ich mal, freche Glatze und sieht da auch ein bisschen gefährlich dabei aus und motiviert die Leute jetzt alle mitzumachen, so. Und mit dem Megafon befiehlt ihnen das sozusagen. Und das Erstaunliche für mich war, dass alle mitgezogen haben. Also Verführung klappt auch heute, selbst in so einer hochkulturellen Instanz wie im Theater. Und plötzlich ist so ein Massenphänomen da, wo 250 Leute, wahrscheinlich nicht alle, aber sehr, sehr viele mitklatschen, bis ihnen dann klar wird, okay, dann dreht sich die Drehbühne und die Ultras tauchen auf und hinterher kommt halt so eine kleine Fußballschlacht oder so, sieht man dann. Also dann hat man vielleicht hoffentlich gemerkt, wovon man jetzt Zeuge war, was man gerade beklatscht hat. Das hat mich gewundert, dass es danach immer noch sozusagen Gelächter gab auf so Bemerkungen, dass es halt nicht still wurde, dass man nicht hellhörig wurde an allen Stellen. Das liegt aber auch am Publikum. Eins ist ja völlig klar, die Jungs bringen natürlich ihre Familien und Freunde mit und das ist ja wohl auch klar, dass vielleicht die Einstellungen oder so ähnlich sind, beziehungsweise dass man drüber hinweg sieht, wenn es der eigene Sohn ist oder so, den man auf der Bühne sieht. Und trotzdem könnte man vielleicht auch davon ausgehen, das haben dann die anderen Vorstellungen gezeigt, wo ganz normale Leute auch mit drin waren, die so gewisse Sachen irgendwie auch lustig fanden, wie zum Beispiel das Zigeunerschnitzel.
Du hast vorher angesprochen, dass es für dich in der Vorbereitung relativ klar wurde, wie sich nicht alle Teile, aber der größte Teil der Saalefront politisch positioniert. Wie bist du denn in den Vorbereitungen zu dem Theaterstück damit umgegangen, dass es vielleicht nicht zu einem Forum für sogenannte rechtsradikale Tendenzen kommen konnte? Oder wie siehst du das überhaupt? Also glaubst du, es ist ein Forum, beziehungsweise hast du jetzt im Nachhinein, als das Stück aufgeführt wurde, jetzt auch nach den Publikumsreaktionen, doch mehr Bauchschmerzen als zuvor?
Also ich habe natürlich wahnsinnige Bauchschmerzen jetzt, weil ich ja natürlich als Antisemitenhelfer da stehe. Ne? Also eigentlich war es ja so, dass die Jungs alles Politische rauslassen wollten, so gut es ging. Und das wollte ich halt nicht, wenn ich täglich höre, der Bus kommt aber jetzt zu einer jüdischen Uhrzeit oder das ist jetzt irgendwie, die Preise sind jüdisch, wenn das Bier zu teuer ist oder so, dann ist es natürlich sozusagen ein Teil des Denkens und man bekommt das ja mit, dass es sozusagen, naja, so, also Sturbi-Sprüche sind, die ganze Zeit mitschwingen, aber das wollten sie ja sozusagen eigentlich raushalten, alles, was angreifbar ist in der Hinsicht. Und deswegen habe ich mich bemüht darum, dass es eben in einfach nur dieser einen Szene und ein paar Bemerkungen raushörbar ist, was da auch für eine Einstellungswelt in den Köpfen mitschwimmt. Es war also nicht so, dass sie das irgendwie instrumentalisieren wollten. Sie wollten es eigentlich ganz raushalten und das Problem war einfach, dass man es wieder mit reinbringt. Also, dass man es halt offenkundig wieder mit auf die Bühne bringt, dass eben das auch mit eine Rolle spielt in der Gruppe, in Saalefront und anderen.
Dann stellt sich mir die Frage, nachdem es jetzt, also vielleicht von Anfang an hätte klarer sein können, in welche Richtung das tendiert. Was war denn die Intention, dieses Stück gerade mit der Saalefront durchzuführen oder beziehungsweise gerade in Halle? Man hätte das ja auch tatsächlich recht neutral gestalten können und über irgendeine fiktive Ultragruppe ein Theaterstück machen können. Also warum ausgerechnet der Bezug zur Saalefront?
Also ich komme aus Halle und mich hat das halt eigentlich immer bloß verwundert und mir hat das auch Angst eingejagt, wie die Fußballleute drauf sind. Und ich wollte mal dahinter schauen, was da so los ist. Und Heiner Müller hat mal so einen Satz gemacht, in Zeiten des Verrats sind die Landschaften schön. Und du kannst ja bloß deine eigene Heimat verraten, sag ich mal so.
Ja, okay. Das Theaterstück hat, wie gesagt, für ja eine Menge Wirbel gesorgt. So. Und du hast ja auch schon von deinen Bauchschmerzen jetzt damit gesprochen. Wir bedanken uns auf jeden Fall erstmal für das Gespräch. Dirk Lauke, schöne Grüße nach Berlin aus der Kopfschuss-Redaktion.
Wenn es euch reicht. Also ich habe auch Zeit, wenn du noch eine Frage hast.
Ad hoc fällt mir jetzt so spontan gar nichts ein, wo ich jetzt nachhaken könnte, außer wir theoretisch könnte man sich auch mindestens noch eine Stunde drüber unterhalten. Also mir fallen schon noch eine Menge Sachen ein. Plus jetzt.
Komm ich nochmal vorbei.
Das können wir machen.
Okay.
Sehr gerne. Wäre eigentlich eine gute Idee. Dankeschön, Dirk Laube. Schöne Grüße nach Berlin.
Jo, schönen Gruß zurück nach Halle.
Tschüss. Ja, das Stück Ultras hat wirklich für Diskussionen gesorgt. Ein paar von den Diskussionsgegenständen haben wir heute schon und jetzt schon thematisiert im Gespräch. Das durchaus hätte länger sein können, aber wenn es...
Vielleicht sogar müssen, ja.
Oder so. Ich nehme die Kritik gerne an. Wir haben allerdings, waren so frei oder so, ja, frei waren wir nicht wirklich, aber wir haben Diskussionen darüber geführt, ob wir denn auch mit Protagonisten sprechen sollen, nämlich mit den sich selber spielenden, darstellenden Ultras, nämlich von dieser besagten Saale Front, und hatten vor der Sendung einige Diskussionen darüber. Ja, ob wir es getan haben oder nicht, erfahrt ihr nach einer kleinen Musik. Freistoß ohne Mauer von Euro. Freistoß ohne Mauer, ja, ein Wunschtraum ganz häufig. Wir hatten gerade über das Stück Ultras gesprochen, das am Thalia-Theater in Halle inszeniert wurde und wird und das für einige Diskussionen gesorgt hat. Warum und wieso, haben wir den Regisseur Dirk Lauke eben auch fragen können und auch über seine Bauchschmerzen mit dem Stück sprechen können. Und wir persönlich hatten auch Bauchschmerzen mit dem, was er in dem Interview gerade angedeutet hat, nämlich mit Leuten zu sprechen, die jetzt ein Forum bekommen haben, in dem sie sich auf diese auf den Brettern, die die Welt bedeuten sollen, in diesem Moment auch noch im wahreren Wortsinn überhaupt, nämlich mit diesen Ultras selber uns zu unterhalten. Und ja, wir haben es getan. Es gab natürlich die Bedenken, das nicht zu tun, eben weil bekannt ist, dass sich die gerade die Gruppierung Saale Front hier aus Halle politisch relativ klar verortet. Man sieht auf Nazi-Demos durchaus auch mal einen Saale Front-Pullover und es ist auch nicht mehr als nur ein Gerücht, dass Saale Front-Mitglieder auch bei Überfällen auf Chemie Leipzig-Fans wie beispielsweise bei der Weihnachtsfeier oder bei einem Hallenturnier zu Beginn des Jahres geschehen beteiligt waren.
Wir haben, denke ich, das generelle Problem, diesen Widerspruch, dass auf der einen Seite gesellschaftlich eigentlich mittlerweile klar ist, dass man Leuten, die eine solche Einstellung vor sich hertragen, rechtsorientierte Einstellung vor sich hertragen, kein Podium bietet, das nochmal nach vorne zu bringen. Andererseits bietet jetzt sozusagen die Repräsentativ- und Hochkultur ein Podium, in dem zumindest nicht 100% klar ist, wie sich das auswirkt. Denn wir haben ja vorhin auch von Dirk Lauke durchaus ja gehört, dass das Publikum, das kann man ja nicht entsprechend so begrenzen, dass nicht möglicherweise mehrheitlich es von jenen besetzt wird, die wiederum entsprechend das positiv sanktionieren, was dort erfolgt. Insofern haben wir uns dann nach langem Ringen entschieden und sagen, lass doch einen solchen Protagonisten hier für sich selber sprechen und dass das, was er hier sagt, auch tatsächlich für sich selber spricht. Also es gab ja eine ganze Menge von Kritiken. Ich werde dir mal ein paar zitieren, die wirst du sicherlich bereits gelesen und gehört haben. Fangen wir mal mit der Oberbürgermeisterin Chavadosh an. Die warf also dem Theater absolutes Versagen vor, sagte, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der Gruppierung der Ultras nicht erfolgt sei. Stattdessen habe das städtische Theater eine Plattform für rassistische und antisemitische Äußerungen geboten. Im selben Tenor der GmbH-Geschäftsführer Stiska, dessen Kritik auf die Thalia-Intendantin Annegret Hahn zielt und zuletzt auch die Kulturstiftung des Bundes, die ja das Bühnenprojekt auch ermöglicht hat, dadurch, dass sie in ihrem Programm Heimspiel mit 67.000 Euro das gefördert hat, schreibt, es sei zweifellos wichtig, dass sich Theater auch mit Gruppierungen wie den Ultras auseinandersetzt. Das Stück sei aber an seinem eigenen Anspruch gescheitert. Eine kritische Auseinandersetzung sei nicht erfolgt. Habt ihr eigentlich im Vorfeld mit solchen Kritiken gerechnet?
Gerechnet ja, aber in die Art und Weise oder in welcher Größenordnung die Kritik jetzt kommt, damit hat natürlich keiner von uns gerechnet.
Du sprichst die Art und Weise an. Was meinst du damit genauer?
Dass halt wirklich diese regionale Presse sich so auf uns gestürzt hat und das ja angeblich das der Skandal des Jahres sein sollte, obwohl wir mit unserem Stück einfach nur den Leuten unser Leben oder das Leben eines Ultras darbieten wollen. Wir wollten dafür keine Plattform für Gewalt oder sowas haben, sondern wir wollten einfach nur Dinge klarstellen, die in der Vergangenheit gewesen sind, die wir aufklären wollten, wie zum Beispiel die Juden-Jena-Geschichte, was natürlich auch sehr kritisch gesehen wurde. Aber ganz klar, auch in dieser Publikumsdiskussion, die wir leider erst nach der Premiere gemacht haben, können Leute die Frage stellen und können nochmal auf diese Sache eingehen, dass wir das nicht so meinen oder unsere Hintergrund, warum wir das damals gerufen haben, was da unsere Absicht dahinter war, dass da für uns kein antisemitischer Zweck oder sowas steht.
Okay, dann unterbreche ich mal an der Stelle, weil genau das Thema möchte ich mit dir jetzt mal ansprechen. Und zwar für all jene, die nicht ins Theater gehen werden. Insofern macht das Interview hier auch Sinn, dass diejenigen, die so etwas lesen und sagen, das kann doch nicht sein, dass hier eine Plattform geboten wird. Ich habe hier zwei Zitate rausgenommen. Das eine ist, Bullenmörder sind keine Verbrecher, was dort skandiert wird beim Theaterstück, ist richtig?
Ja.
Zweitens, Juden Jena. Zum Ersten, wie siehst du das? Was soll das? Bullenmörder sind keine Verbrecher. Erklär mal.
Also, wie das im Theater oder in dieser Szene auch geschildert wird, ist es ja so, nachdem unsere Leute wieder freigekommen sind aus diesen Bullenprovokationen und aus den Festnahmen, dass dann aus der Emotion raus dieser Satz gekommen ist. Wenn man natürlich aufgeputscht ist, man hat einen Hass in dem Sinne gerade gegen die Polizisten oder gegen die Bullen, und dann passiert halt sowas, dass so ein Satz rausspringt oder herausrutscht. Aber diese Sätze begleiten uns nicht Woche für Woche oder so.
Ist euch die Bedeutung, Bullenmörder sind keine Verbrecher, klar? Wie ist das zu verstehen? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ihr das nur einmal sagt. Und es ist ja auch nicht so, dass in dem Moment, wo man sich betrinkt oder sich aufputscht, plötzlich einem das in den Sinn kommt. Das muss ja im Kopf drin sein, dass man es auch immer wieder beim nächsten Mal auch wieder skandiert.
Also meiner Meinung nach gab es nach dem Frankfurt-Spiel so einen Satz nicht nochmal bis heute. Und klar, denken wir darüber nach, was man sagt, aber in dieser Situation ist das wirklich situationsabhängig, dass man dann wirklich durch diesen Hass, den man gegen diese Bullen hat oder gegen die Polizisten, durch dieses Vorgehen, wie man als Menschen behandelt wird, dann halt so ein Satz herausspringt und dass man halt auch nicht vielleicht vorher darüber nachdenkt, was man sagt. Aber natürlich wissen wir, was wir rufen in dem Sinne Und aus der Emotion raus ist das nun mal so, dass da halt auch was...
Ich gehe aber davon aus, in dem Moment, in dem ihr in dem Theater sozusagen sowas regelmäßig bringt, muss ja auch der Zuschauer davon ausgehen, dass es nicht ausnahmsweise in Emotionen passiert, sondern auch regelmäßig. Ich konfrontiere dich mal mit einem anderen Spruch. Der heißt, Bullen sind Schweine, auf sie darf geschossen werden. Wo siehst du den Unterschied zwischen dem einen oder dem anderen?
Also, ich denke mal, der Sinn hinter den beiden Sprüchen ist derselbe. Aber, also mir ist dieser Satz nicht bekannt, ehrlich gesagt, oder dieser Spruch.
Dann werde ich dich mal aufklären. Der Spruch stammt von Ulrike Meinhof von der Roten Armee-Fraktion, nachdem sie sich in den Untergrund begeben hatte und aufgerufen hatte und deutlich gemacht hat, dass alle, die terroristisch organisiert sind, in der RAF künftig auf Polizeibeamte schießen dürfen. Okay, zweiter Spruch. Juden Jena. Wird euch vorgeworfen, dass der antisemitisch, mindestens aber politisch aufgeheizt ist. Wie seht ihr das?
Das sehen wir nicht so. Wie gesagt, wir haben das Stück extra auch mit reinnehmen, oder wie gesagt, das Stück ist, die Szene ist mit drinne, weil wir damit auch klarstellen wollten, worum es uns geht, worum es uns damals ging. Dass es für uns heute keine Bedeutung mehr hat, weil wir jetzt wissen, am Ende sozusagen ist man schlauer, was das für eine riesen Welle geschlagen hat, deutschlandweit in den Medien, und was der Verein auch, sozusagen, der Verein muss auch drunter leiden. Oder in dem Sinne auch wir durch dieses Geisterspiel. Und darum haben wir das auch mit reingenommen und auch in diese Diskussionsrunde, dass die Leute das halt nochmal ansprechen, dass wir das klarstellen wollen, was unsere Absichten, was unsere sozusagen Intention dahinter ist, wie wir das damals gesagt haben. Und wie gesagt, für uns ist es auch so, dass es Vergangenheit war und spielt für uns in der Zukunft keine Rolle mehr.
Aber dann stell das doch mal klar, hier hast du die Möglichkeit.
Also für diejenigen, die noch nicht im Stück waren, ist halt so, damals zu dem Spiel Juden Jena hat für uns eine Bedeutung nur aus reiner Provokation. Wenn man jetzt die Assi-Jena oder Scheiß-Jena ruft, das fühlt sich nicht angesprochen. Natürlich ist der Zweck auch dahinter, dass wir diesen Gegner, die gegnerischen Fans, damit auch provozieren wollen, dass sie darauf anspringen. Und das hat nun mal mit Juden Jena geklappt. Und für uns steckt da kein politischer Hintergrund oder wir sind keine Antisemiten, sondern aus reiner Provokation. Und damals in der DDR, wie es mein Vater auch mal öfters mal erzählt hat, ist ja auch so, wenn die Teams nach Berlin gefahren sind, wurden auch diese Rufe wie Juden Berlin und oder Juden Jena jetzt zu Hause, wenn andere gegnerische Mannschaften da waren. Das war gang und gäbe eigentlich, auch wenn es krass klingt, aber es war nun mal so. Bloß, wo wir das dann gemacht haben, wurden auf einmal übelstes Fass aufgemacht. Ja, und dann solche Wellen geschlagen.
Naja gut, nun könnt ihr, wie wir alle Menschen denken, was früher gerufen wird, muss man nicht automatisch widerrufen. Darauf will ich aber gar nicht groß eingehen. Du hattest schon gesagt, Scheiß Jena oder sowas hat nicht funktioniert. Dann möchte ich dich mal fragen, warum ihr zum Beispiel nicht statt Juden Jena Schotten Jena oder Armenier Jena oder Palästinenser Jena gerufen habt. Könntest du dir vorstellen, warum es gerade Juden war?
Nee.
Also sprich, warum ist gerade das Wort Juden so besetzt, dass es entsprechend wirkt? Hat es politische Hintergründe?
Also geschichtlich gesehen, ob das politische Hintergründe mit Jena hat, weiß ich nicht.
Nein, nicht mit Jena, sondern mit dem Begriff.
Mit dem Begriff, na, natürlich hat es da politische Hintergründe, ja, aber diesen in uns oder in dem Sinne in meinem Alter nicht bewusst oder auch nicht bekannt oder ich mache mir darüber auch keine Gedanken darüber. Und wie das jetzt mit den Juden und dieser Verbindung mit Jena zusammengekommen ist, das kann ich dir auch nicht erklären.
Jetzt ist es so, wer sich ein bisschen mit Fußball-Fangruppen, also für Fußball-Fangruppen interessiert, weiß, dass wenn du zum Beispiel zu St. Pauli gehst, es immer heißt, das ist ein sogenannter linker Verein. Dieses sogenannte Links bezieht sich auf Politik und bedeutet, dass man nicht meint, dass alle, die zu St. Pauli gehen, eine linksorientierte Einstellung haben, sondern die Kernszene eine politische Einstellung haben. In dem Fall redet man, denke ich, mit Recht davon, dass man sagt, na eher die Ultras. Würdest du mir da zustimmen?
Ja.
Wenn du zum BFC Dynamo Berlin gehst, ist die Vorstellung da, dass man sagt, naja, das ist ein rechter Club, was sicherlich wahrscheinlich auch so nicht stimmt, sondern mindestens man auch da von der Kerngruppe ausgeht, die so ein bisschen sagt, wir sind die wahren Fans und die wirklichen Fans, die eher eine rechte, nationalistische oder was auch immer Einstellung haben. Würdest du mir da auch recht geben?
Ja.
Okay, jetzt habt ihr durchaus den Ruf, auch im Kern eher eine rechtsorientierte Gruppe, rechtsorientierter Verein zu sein, was sicherlich genauso wenig stimmt. Aber das muss ja auch irgendwo herkommen. Sprich, ich gehe jetzt auf die Frage zu, dass ich sage, naja gut, die Saalefront als die Ultrabewegung spiegelt die Einstellung wider, die sich eben sowohl bei BFC Dynamo, wo du mit Ja geantwortet hast, als auch bei St. Pauli, spiegelt das auch wider, dass ihr erstens den Ruf habt, recht zu sein und zweitens es vielleicht auch seid.
Also mit diesem Ruf haben ja nun mal eigentlich fast alle ostdeutschen Clubs diesen Ruf, recht zu sein.
Würde ich dir widersprechen?
Fast, gut. Fast alle. Und für uns oder als Ultra-Gruppe, als Ultra-Bewegung, wie schon bei diesen Newton Jena angesprochen, wir haben im Stadion haben wir keine politische Meinung. Oder generell beim Fußball, das wird getrennt. Als Gruppe sind wir unpolitisch. Wir sind nicht rechts, wir sind nicht links. Natürlich unter den einzelnen Leuten, freizeitmäßig, das kann ich nicht sagen, wie die da eingestellt sind oder die Leute, wie die sich bewegen. Aber für uns ist wirklich an höchster Priorität, dass für uns Politik im Stadion keine Rolle spielt.
Verträgt sich das mit der Vorstellung, dass man auf der einen Seite, also dass der Ruf, und das wirst du mit Sicherheit bestätigen können, dass der Ruf besteht, dass man euch für rechtsorientiert hält und ihr gleichzeitig euch anmaßt zu sagen, wir rufen Juden Jena, aber das hat überhaupt keine politische Bedeutung? Bestätigt ihr nicht genau genommen damit, dass ihr genau das skandiert, dass ihr diesen Ruf nicht nur habt, sondern ihn auch zurecht habt?
Den Ruf haben wir, na klar, aber wie gesagt, mit diesen Juden Jena habe ich auch versucht aufzuklären, dass er für uns keinen politischen Hintergrund hat und wie ich jetzt gerade gesagt habe, dass für uns Politik im Stadion keine Rolle spielt, dass es damals Juden Jena aus Provokation ist und wir als Gruppe unpolitisch sind im Stadion.
Okay, Martin, ich danke dir.
Bitte.
Wir sind als Gruppe unpolitisch im Stadion, ja. Ein Interview, was, ich finde, ein bisschen für sich steht. Wir haben lange im Vorfeld darüber diskutiert, ob wir das machen oder ob wir das nicht machen, nämlich mit Leuten von der Saalefront zu sprechen. Und das Hauptargument, was sich am Ende dann auch bei uns durchgesetzt hat, war, dass die Leute eben durch das Theaterstück, über das wir vorhin schon mit dem Regisseur gesprochen haben, ein Forum erhalten haben und im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Und es dadurch durchaus legitimiert ist, für uns da ein bisschen nachzufragen. Wie fühlten ihr euch jetzt, nachdem das Interview gelaufen ist?
Also ich bin ehrlich gesagt etwas fassungslos, weil ich finde, dass sich in diesem Interview eigentlich genau das widerspiegelt oder die Probleme widerspiegeln, die so ein Begriff von Unpolitik oder unpolitischem Gang ins Stadion, was das betrifft, was die Ultraszene ja auch irgendwie seit Jahren predigt, diese unpolitische Sicht auf Fußball. Und also wie Begrifflichkeiten da aus einem also ganz klar historischen und auch politischen Kontext irgendwie gelöst werden und dann als unpolitisch besetzt werden, das ist für mich ehrlich gesagt schleierhaft. Also so eine ganz klar offen antisemitische Parole als Provokation abzutun und völlig losgelöst von einem historischen Kontext, so, das ist schon ein starkes Stück. Und wie gesagt, das steht etwas stellvertretend für ziemlich große Teile der Ultra-Bewegung, die keine Politik im Stadion haben wollen und die sich immer wieder darauf berufen, im Stadion, naja, wir sind eine unpolitische Ultra-Gruppierung, wie es ja auch hier der Vertreter der Saalefront gesagt hat, aber was im Privatleben die anderen Leute machen, so, das wissen wir nicht, da kann es auch Rechte dabei geben. Also finde ich, ist eine... Also geht nicht.
Wer mindestens ein Ohr hat, hat sicherlich auch die Widersprüche in den Aussagen gehört und sie für sich mindestens gewertet. Ganz interessante Randgeschichte auch, dass die Saalefront wohl ein Schreiben an sämtliche ostdeutschen Fußball-Ultra-Gruppierungen verfasst hat. Darunter auch jene, die er ein bisschen ausgeklammert hat vorhin mit seiner Zuschreibung, dass doch alle ostdeutschen Fußballgruppierungen recht seien. Nämlich unter anderem auch Jena, die er als so eine antirassistische, antifaschistische Grundhaltung bekannt sind, Horda Azzurro, genauso wie eben auch Babelsberg und auch Chemie Leipzig, wurden angeschrieben und wurde gefragt, ob sie nicht irgendwie eine gemeinsame Sache gegen Red Bull machen sollen, nämlich den neu gegründeten Leipziger Rasenballsport Leipzig Verein, die im Übrigen ganz aktuelle Meldung 2:0 gegen Lokomotive Leipzig gerade im neuen Leipziger Derby gewonnen haben. ja, ein Interview und ein Gespräch, was ja unserer Meinung nach schon für sich spricht. Und leider Gottes rennt uns hier wirklich die Zeit gerade weg. Uns bleibt nur noch uns jetzt zu verabschieden und zu sagen, dass die ganze Sache auf jeden Fall noch thematisiert werden wird und auch von uns in nicht nur privaten Gesprächen und ganz unpolitisch aufgearbeitet werden wird. Das war Kopfstoß FM. Wir grüßen aus Halle alle Hörerinnen am Radio, im Internet oder hier auf Radio Korax 95,9. Wir hören uns. Auf Wiederhören. Tschüss.
Also hallo, ich bin Uwe Seeler, ich höre am liebsten Kopfstoß FM.
Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, die Napoleone liegen doppelt, dreifach, vierfach übereinander, die Spieler, Herzen nach Ruhe.
Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätzen, er ist schwul.
Die Welt zu Gast bei
uns. Die Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu verlassen und sich in Richtung Stadion zu begeben.
Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir...
Polizeibeamte müssten hart durchgreifen, um die Situation...
Und der Feind ist nicht der Neger in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das ermöglicht.
Ich bin ich gegen Damenfußball.
Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
Also da steht nicht im Abseits! Du blinder Linienrichter! Du Blindmann! Verdammt nochmal!
Attention, c'est la danse du coup de boule!
Coup de boule, coup de boule!
Coup de boule à droite!
Coup de boule, coup de boule!
Coup de boule à gauche!
Allez les bleus, allez!
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé!
Coup de boule!
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé!
Coup de boule!
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé!
Coup de boule!
Zidane il a frappé, Zidane il a tapé!
Leur Italie l'a eu mal,
Zidane il a frappé!
L'italienne va pas bien,
Zidane il a tapé!
L'arbitre l'a